An einem überaus hässlichen Ort namens Rote Flora lerne ich Ole kennen. Ein junger Mann. Eigentlich noch ein halbes Kind. Kennen Sie die Rote Flora? Dort verkehren junge Menschen mit orangem und blauem Haar, das steil nach oben gegelt ist. Sie tragen üblicherweise zerrissene Lederjacken, schmutzige Hosen, sind überall gepierst und gern in Begleitung großer Hunde und großer Flaschen unterwegs. Nur zu gerne teilt mir Ole seine Lebensphilosophie mit. A. Er glaubt an den Frieden. B. Es sollte keine Polizei geben, die den Staat beschützt. C. Anarchie ist gut. D. Die Leute sollen die Dinge selbst regeln. Ein wenig von uns entfernt befindet sich ein selbstgebasteltes Mahnmal für einen Linken, der hier in der Gegend starb. In stiller Trauer, Joey, ist darauf zu lesen. Woran ist er gestorben? Weiß ich nicht. Was würdest du tun, wenn es keine Polizei gäbe und dir ein Mörder in die Hände fiele? Mit ihm reden, damit er es bereut und nie wieder tut. Und wenn jemand eine Frau vergewaltigt, was sollte dann mit ihm geschehen? Dasselbe. Die Idee ist, dass die Leute es selber regeln sollen, ohne Polizei. Hast du eine Freundin? Nein. Schon mal eine gehabt? Ja. Hast du sie geliebt? Ja, sehr. Wenn ich sie vergewaltigt hätte, was hättest du dann mit mir gemacht? Ich hätte dich umgebracht. Moment mal, hast du nicht gerade gesagt, bei meiner Freundin ist es was anderes. Siehst du eine Logik in dem, was du sagst? Ich muss los, tut mir leid, ich bin in Eile. Ich muss aus diesen Leuten schlau werden. Ich wage mich in die Rote Flora hinein. Innen sind die Wände genauso mit Graffiti übersät wie draußen. No means no. Nein heißt nein. No border, no nation, stop deportation. Erst geschossen, nie gedacht, jetzt habt ihr Kinder umgebracht. Die müssen hier für irgendetwas kämpfen. Nur bin ich nicht sicher, was es ist. Oder ob sie in Wirklichkeit nicht dafür kämpfen, sondern dagegen. Dieser Ort sieht aus wie ein Stall, was ich nicht negativ meine. Ställe haben auch ihr Gutes. Doch die Graffiti sind nicht der einzige Anhaltspunkt dafür, dass hier Menschen leben und nicht Pferde. Die Leute, allesamt jung, laufen zwischen den Graffiti übersäten Räumen herum, wobei sie einen geschäftigen Eindruck erwecken. Ihre Hauptbeschäftigung ist Bier trinken und rauchen. Also besorge ich mir ein Bier, stecke mir eine an, werde wie sie und suche das Gespräch mit ihnen. Ein junger Mann erzählt mir, wie ihn vor kurzem diese Nazis erwischt und krankenhausreif geschlagen haben und wie er knapp, ganz knapp dem Tode entronnen ist. Ein Wunder, dass er überlebt hat. Sie sind gefährlich, die Nazis, lässt er mich wissen, und lauern überall in diesem Land. Das ist es, was wir hier tun. Die verfluchten Nazis bekämpfen. Es gibt einen Sinn im Leben, vermute ich. Wichtiger als gegen die Polizei zu kämpfen, ist, gegen die Nazis zu kämpfen. An diesem Wochenende feiern die Rote Flora und andere Institutionen der radikalen Linken in der Gegend den Sieg über die Nazis. Glück gehabt. Ich bin genau im richtigen Moment gekommen. Der Kampf geht weiter. Heute gegen die Polizei, morgen gegen die Nazis und dazwischen ein paar Bier. Nach ungefähr einer Stunde fühle ich mich in der Roten Flora zu Hause. An der Kasse, ja, Sie haben eine, sitzt niemand. Eine gute Gelegenheit. Ich gehe rüber, setze mich auf den verdreckten Stuhl und bereite mich auf den Verkauf von Eintrittskarten vor. Junge Burschen und Mädels schauen vorbei und fragen mich, was abgeht. Gott, wenn ich das wüsste. Ich studiere den Stapel Postkarten, der vor mir liegt, um mich mit dem Angebot vertraut zu machen. Ich sollte es schließlich wissen, oder? Ich bin schließlich die Kasse. Hoppla, hier ist etwas, das mich interessiert. Eine Postkarte, auf der steht Hitler kaputt. Was ist denn das? Ach ja, ein Konzert in der Roten Flora. Diese Jungspunde, denen noch die Muttermilch von den Lippen tropft, feiern Hitler kaputt. In welchem Jahr befinde ich mich eigentlich? In welchem Jahrhundert? Ich verkaufe die Eintrittskarten in der Roten Flora und muss mich benehmen. Möchte jemand zu Hitler kaputt? Ein Nigerianer schaut vorbei. Was geht ab, Mann? Fragt er mich. Bin gerade mit meinem Bier fertig und brauche ein neues, sage ich. Wie viele willst du? Ich besorg sie dir. Halt, ein paar. Oh, ich bin wirklich von der Rolle. Er zieht ab, um mir Bier zu kaufen. Langsam schwant mir, was ich mir da eingebrockt habe. Wie lange kann ich meinen Fake noch aufrechterhalten? Ich wechsle besser die Seiten, schnell. Vielleicht sollte ich ein paar Nazis auftreiben, die mich beschützen, bevor diese Kids anfangen, mir leere Bierflaschen an den Kopf zu schmeißen. Ich verlasse meinen Kartenverkäuferhocker und laufe herum. Wo kann ich die Nazis finden, frage ich die Jugendlichen. Überall, sagen sie. Überall? Ja, überall. Verstanden. So viele brauche ich gar nicht. Kann mir nicht jemand einfach mal einen zeigen, bitte? Einen, zwei, drei, meinetwegen auch vier. Das würde reichen. Kann mir irgendjemand vier Nazis zeigen? Nein. Drei? Nein. Zwei? Nein. Ich fühle mich wie Abraham, der mit Gott über ein paar Gerechte in Sodom feilscht. Wasser. Wasser überall, aber kein Tropfen zu trinken. Wie Coleridge in Die Ballade vom alten Seemann schreibt. Nazis, Nazis überall, aber nirgends einer, den ich mir anschauen kann. Sie verstecken sie, diese Linken. Sie verstecken meine Nazis. Diese Kids wollen alle Nazis für sich selbst haben. Ich verstehe. Ich verlasse das Gebäude. Muss einen Nazi für mich finden, der mir ganz allein gehört. Aber wo? Und wie? Ich laufe durch die Straßen Hamburgs und bitte Leute, mir einen Gefallen, einen wirklich großen Gefallen zu tun. Mich zu einem Nazi zu bringen. Die Kenner der Szene bieten mir sofort ihre Hilfe an. Du musst in den Osten, sagen sie mir. Bayern, sagen andere. Viele wollen mich nach Österreich schicken. Ich bin aber in Norddeutschland. Gibt es im Norden keine Nazis? Selbstverständlich nicht. Hamburger können keine Nazis sein. Wir in Norddeutschland haben keine Nazis, brüsten sich die stolzen Hamburger. Außer natürlich, man begegnet hier Menschen, die keine gebürtigen Hamburger sind. Leuten, die sich einen Däubel um Hamburgs guten Ruf scheren. Ja, behaupten diese Leute nämlich, die Nordhasser. Es gibt jede Menge Nazis hier. Und wo? Fang mal in Neumünster an, sagen sie. Und dann einfach dranbleiben. Neumünster? Noch nie gehört? Ich bis dahin auch nicht. Aber das gibt's wirklich. Nichts wie hin. Neumünster. Club 88. Schon mal dort gewesen? Von außen sieht der Laden vielversprechend aus, nur leider ist er geschlossen. Die schwarzen Türen reagieren auf keinen meiner Versuche, sie zu öffnen. Aber Juden, so viel sei gesagt, hätten nicht tausende Jahre im Exil überlebt, wenn sie nicht geduldig gewesen wären. Ich habe Geduld. Und Geduld zahlt sich aus. Frank, der Besitzer des Clubs, fährt vor. Er stellt seinen Wagen ab und sagt Hallo. Heil Hitler, wir sind im Geschäft. Er öffnet weit die Türen und Menschen strömen herein, Anhänger. Ich erzähle meinen neuen Freunden, dass ich ein Computerfachmann aus den Vereinigten Staaten bin und deutsche Eltern habe. Ich wurde in Deutschland geboren, erkläre ich ihnen, doch wanderten meine Eltern nach Amerika aus, als ich ein Jahr alt war. Ich heiße Tobias und bin ein reinrassiger Arier. Ich bin in Deutschland auf der Suche nach meinen Wurzeln. Außerdem hätte ich so gerne einer dieser Club 88 Mützen. Sie mögen meine Geschichte, das sehe ich an ihren Blicken. Ich entscheide mich für die Mütze, in der ich am dümmsten aussehe. Praktisch geistig zurückgeblieben und setze sie auf. Es tut gut, zu seinen Wurzeln zurückzukehren. Sieg, Heil, Freunde. Ich wünschte, unser Führer Adolf Hitler könnte mich jetzt sehen. Frank findet Gefallen an mir. Dieser Club ist auch so etwas wie eine Bar. Es gibt viele süße Getränke hier, nicht nur Bier. Das ist nicht die rote Flora. Hier mögen sie süß. Ob ich mal den blauen Likör probieren mag? Der ist hervorragend, sagt Frank. Egal, was ich möchte, geht alles aufs Haus. So viel ich will. Der Club 88 heißt seinen verlorenen Sohn willkommen. Tobias. Mich. Sie werden es nicht glauben, aber Frank ist zuvorkommend, sympathisch, hat immerzu ein Lächeln auf den Lippen und ist sehr gastfreundlich. Ich habe keine Ahnung, warum die Jungen aus der extrem schmutzigen roten Flora ihn am liebsten umbrächten. Er ist sauberer als Gott. Und während er sich mit mir unterhält, sucht er die ganze Zeit Schmutzflecken, die er entfernen kann. Ja, vielleicht hassen ihn die Linken und ihre Freunde deswegen so. Ob ich einen Energy-Drink möchte? Alles für den Gast. Da ich den Großteil meines Lebens betrüblicherweise außerhalb des Vaterlands zugebracht habe, ist mir naturgemäß manches entgangen. Frank würde sich glücklich schätzen, meine Bildungslücken zu schließen. Frank nimmt seine neue Aufgabe so ernst, dass er Bücher herbeiholt. Hier ist ein Buch über Juden, mit Bildern, Illustrationen, Tabellen und anderem gelehrten Kram. Ein wissenschaftliches Werk, keine Fiktion. Auf diesem Bild sieht man den jüdischen Teufel, erfahre ich von Frank. Es handelt sich um einen Stempel. Die Juden, die die Welt beherrschen, stempeln alles, was ihnen gehört, mit diesem Stempel ab. Wenn du diesen Stempel siehst, dann weißt du, dass du völlig unter jüdischer Kontrolle stehst. Er will wissen, ob mich der Stempel an irgendetwas erinnert. Tut er nicht. Er holt seinen Personalausweis heraus, dreht ihn auf die Rückseite und stellt diese auf den Kopf. Daneben hält er eine Abbildung aus einem Buch mit dem Titel »Das Deutschlandprotokoll« und zeigt mir die Ähnlichkeiten zwischen dem Bild des jüdischen Teufels und dem Bild auf dem deutschen Personalausweis. Ja, die sehen mehr oder weniger gleich aus. Ob er mir das Bild erklären kann? Ja, aber gerne. Oben sind zwei Hörner. Und Juden haben von Natur aus Hörner. Darunter, auf mittlerer Höhe, eine lange Nase. Ein weiteres jüdisches Merkmal, wie man auf der ganzen Welt weiß. Ja, der Jude hat Deutschland unter Kontrolle. Und Amerika auch, falls es mich interessiert. Lassen wir die Juden für einen Moment beiseite. Wie denkt Frank über Präsident Obama? Obama! Obama ist ein Nigger und gehört nach Afrika. Frank kommt auf die Juden zurück, seine eigentliche Leidenschaft. Im Zweiten Weltkrieg sind nie und nimmer 6 Millionen Juden umgekommen. Einen Menschen zu vergasen und zu verbrennen dauert 72 Minuten. Wie hätte man da so viele so schnell verbrennen können? Was ich gerade sage, brächte mir, wenn die Polizei es mitbekäme, 6 Jahre Knast ein. Gut. Sprechen wir also über die Juden. Wie sollten wir mit ihnen, mit den heutigen Juden verfahren? Sie töten. Türken sind schlecht. Idioten. Oder, so Frank, dumme Juden. Türken haben keine Geduld, können nicht vorausplanen. Nicht so die Juden. Die machen dich noch in 5 Jahren herunter. Wart nur ab. Die Juden sind am schlimmsten. Es gibt Millionen von Juden in Deutschland. Wie viele Millionen? Mindestens 1 Million. Wollen wir hoffen, sagt Frank, dass der amerikanische Niggerpräsident sich um die Juden in Israel kümmert, die den Palästinensern das Wasser stehlen und diese Juden ein für alle Mal in die Schranken weist. Frank kennt sich gut in der Politik aus, weiß alles. Ein deutscher Kanzler muss immer Amerika besuchen, um sich den Alliierten zu unterwerfen. Immer noch. Das ist eine Schande für Deutschland. Was hält er von, sagen wir mal, Helmut Schmidt? Ach, der ist gut. Ist er ein Jude? Nein. Ich habe gehört, dass er einer ist. Ach, echt scheiße. Das Deutsche Reich existiert noch, verrät er mir. Nur kann es wegen Amerika und der Alliierten, die unter der Kontrolle der Juden stehen, nicht wiederhergestellt werden. Zwischendurch bietet Frank seinem Gast Bier und Weinbrand aufs Haus an und fährt fort. Die deutsche Linke ist dumm, beschränkt. Die interessieren sich nur für Pornos und Alkohol. Die wollen nur saufen und sich Pornos reinziehen. Von wem kommen die Pornos? Von den Juden. Die Juden. Ja, sie halten sich für die Kinder Gottes, haben aber ihrem Gott früher die eigenen Kinder geopfert. An diesem Brauch halten sie noch immer fest. Nur heute nehmen sie Puppen für die Rituale. Ja, ja. Als George Bush Präsident war, haben jüdische Führer ein solches Ritual in Anwesenheit von ihm und anderen Weltpolitikern vollzogen. Dieses Ritual wurde gefilmt und gibt's auf YouTube. Wo auf YouTube? Frank öffnet seinen Laptop, um mir den Clip auf YouTube zu zeigen. Es dauert einige Zeit. Ach, es dauert endlos. Er kann ihn im Moment nicht finden. Vielleicht hat ihn ein Berliner Jude geblockt. Aber keine Sorge. Frank hat den Clip auf einer DVD zu Hause. Vielleicht komme ich ja wieder. Hast du den Juden Michel Friedmann gesehen? An seiner Frisur ist leicht zu erkennen, dass er ein Jude ist. Juden haben eine andere Art Haar, gewelltes Haar. So tragen es die Juden. Und Michel Friedmann, ein Jude, der raucht doch alle möglichen verbotenen Kräuter. Ja. Ich bin entzückt, dass es so leicht ist, einen Juden zu erkennen. Nein. Frank sucht keinen Ärger, erklärt er mir. Er will bloß Frieden und Liebe. Die Vereinigung von Deutschland, Österreich, Dänemark und ein paar anderen Ländern hält er für notwendig, weil sie ein Land, ein Volk sind. Und weil die weiße Rasse durch die Vereinigung geschützt wird. Nur die Polen gehören nicht dazu. Und im Übrigen sollte man um der aufrichtigen und wahren Geschichtsschreibung willen endlich einmal zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland nie in Polen eingefallen ist. Das ist eine Lüge. Die Familienehre, die brüderliche und schwesterliche Liebe, das ist es, was zählt. Und die Juden loszuwerden, ein für allemal. Diese intriganten Kreaturen, die eine Geschichte über irgendeinen Holocaust erfunden haben, um Milliarden von Euro plus vier U-Boote aus Deutschland herauszuquetschen. Und dann, als sie noch mehr Geld wollten, haben sie das World Trade Center in die Luft gesprengt und Amerika dazu gebracht, für sie zu kämpfen. Franks zweitgrößter Feind ist die Polizei. Auf die deutsche Polizei, hier stimmt er mit den Anarchisten völlig überein, kann man verzichten. Und wie die Leute auf der Linken ersehnt er sich eigentlich nur Peace and Love. Was mich am Frank am meisten verblüfft, ist, dass es sich um einen wirklich liebenswürdigen und großzügigen Menschen handelt. Bevor ich hierher kam, warnten mich einige Leute vor den Gefahren, die hinter den Türen des Club 88 auf mich lauerten. Diese Leute sehen die Neonazis im Fernsehen und halten sie für Bestien. Wenn die wüssten. Frank ist kein Massenmörder, so wenig wie die anderen Leute hier im Club. Ganz im Gegenteil. Er ist nett und überaus gastfreundlich. Er gibt Getränke aus, widmet einem seine ganze Aufmerksamkeit und ist ständig am Lächeln. Er singt auch gern. Er singt mir ein Liedchen vor, eine romantische Weise. Ich möchte sie nicht vorenthalten. Wir haben Krematorien und in jedem steckt ein kleiner Jude. Er lächelt, während er das singt. Auch Frank hat übrigens eine gute Stimme. So wurde wahrscheinlich meine Familie in den Tod geschickt, denke ich. Mit einem Lied und einem Lächeln auf den Lippen. Es ist Zeit zu gehen. Frank lässt sich mit mir, dem amerikanischen Computerfachmann, fotografieren. Wir geben uns die Hand und umarmen uns. Ich liebe mein Volk. Ich liebe meine Familie und ich liebe mein Land, sagt er zum Abschied. Alles, was ich will, ist, sie zu beschützen. Die Kirchgänger, die man beim Sonntagsgebet antrifft, haben mit ihm einiges gemeinsam. Sie wollen nur das Beste für ihre Familien, sie engagieren sich für ihre Überzeugungen und sie glauben, kommt mir merkwürdigerweise in diesem Moment in den Sinn, an tote Juden. Unsere Wege trennen sich und ich fahre zurück nach Hamburg. Zurück in Hamburg. Ich verspüre das Bedürfnis nach einem Komiker. Horst Thomeyer ist jetzt genau der Richtige. Wir treffen uns in einem Café in Hamburg. Der deutsche Charakter neigt ganz offenkundig zum Gehorsam, verrät er mir. Gehorsam aber interessiert mich nicht. Sind die Deutschen witzig, frage ich ihn. Nein. Sie haben nur einen schwach ausgeprägten Sinn für Humor. Für Humor braucht man Verstand. Und der geht den Deutschen ab. Sagen Sie das nochmal. Seitdem es Deutschland gibt, fehlt es den Menschen hier an Verstand. Zwei Weltkriege, der Holocaust. Wo zeigt sich da der Verstand? Wie können Sie so etwas sagen? Ihr habt Mercedes, BMW, VW. Dafür braucht man doch Verstand. Technische Fertigkeiten haben nichts mit Vernunft zu tun. Die dümmste Frage, die ich Horst nach dieser Einleitung stellen könnte, wäre: Sind Sie stolz darauf, Deutscher zu sein? Aber wissen Sie was? Genau diese Frage stelle ich ihm jetzt. Der Mann bricht daraufhin in ein so dröhnendes Gelächter aus, dass sämtliche Kaffeebesucher auf uns aufmerksam werden, milde ausgedrückt. Als er sich schließlich wieder eingekriegt hat, lässt er sich mit einem nicht weniger lauten Nie und Nimmer vernehmen. Er ist einer jener seltenen Linken, die Deutschland ebenso von Herzen hassen, wie sie Israel von Herzen lieben. Es gibt solche Deutsche. Sehr wenige nur, aber es gibt sie. Ganz im Ernst. Er prophezeit, dass die nationale Währung im Fall eines Zusammenbruchs des Euros wieder eingeführt und der Nationalismus fröhliche Urstände feiern wird. Er sagt, dass in diesem Fall womöglich die in Deutschland lebenden Türken des Landes verwiesen werden. Die Juden hingegen werden ganz klar ausgewiesen. Was ist der Unterschied zwischen Türken und Juden? Den Juden kann man leichter zum Sündenbock machen. Da hängen immerhin tausende Jahre Geschichte dran. Wir befinden uns in München. Ich Ich nächtige in einer Wohnung in der schön gelegenen Kaulbachstraße in München. In dieser Gegend gibt's keine Juden, soweit ich es feststellen kann. Anscheinend auch keine Nazis. Und keine Raucherlaubnis in der Wohnung, wie man mir gesagt hat, was für mich, einen Raucher, ein gewisses Problem darstellt. Soll ich einfach trotzdem rauchen? Sieht mich ja niemand. Nun ja, vielleicht lieber nicht. Ich hab's versprochen. Ich hab versprochen, es bleiben zu lassen. Aber jetzt, spät in der Nacht, ohne irgendeinen Gedanken an etwas Jüdisches, hat mich mein Verlangen nach einer Zigarette aus dem Tiefschlaf gerissen. Was soll ich machen? Ich muss eine rauchen. Ich ziehe mich rasch an und gehe auf die Straße, um nach Herzenslust zu qualmen. Langsam schlendere ich die Straße entlang, schaue nach rechts und blicke nach links. Beim dritten Zug stehe ich vor einem Plakat, auf dem chassidische Juden abgebildet sind. Wie haben die sich bloß in meine schöne, nicht-jüdische Straße geschlichen? Wer hat sie hereingelassen? Ich schaue mir die Sache näher an, um sicherzustellen, dass meine Augen mich nicht trügen. Aber ja, es sind Juden. Die ersten Bergsteiger waren Juden, behauptet eine Broschüre, die neben dem Plakat ausliegt. Bitte? Doch, das steht da, wirklich. Plakat und Broschüre werben für eine Ausstellung, die bis Februar 2011 im Alpinen Museum München läuft. Kaum habe ich mich entschlossen, mir die Juden aus dem Kopf zu schlagen, tauchen sie als Bergsteiger wieder auf. Wer braucht denn sowas? Ich rauche meine Zigarette fertig und schwöre, die Juden trotzdem zu vergessen. Lass dich doch von einer Werbung nicht verunsichern, predige ich mir. Kippe weg und ab ins Bett. Am Morgen habe ich die jüdischen Bergsteiger komplett vergessen und freue mich auf einen neuen Tag, an dem ich nach neuen deutschen Gesichtern, neuen deutschen Ideen, neuem deutschen Denken, neuen deutschen Obsessionen, neuem irgendwas Ausschau halte. Wenn es nur neu und deutsch ist. Aber dann verspüre ich das starke Verlangen nach etwas Altem, nämlich einer Zigarette. Ich gehe raus, um zu rauchen, und nehme instinktiv die andere Richtung, die mich so weit wie möglich von den bergsteigenden Juden wegführt. Mein Glimmstängel anzündend spaziere ich in gemächlichem Tempo los. Wie schön, nicht mit Juden belästigt zu werden. Mit den Deutschen hat man schon genug zu tun, das können Sie mir glauben. Meine Zigaretten schmecken gut. Nach der ersten zünde ich mir noch eine an, dann noch eine und flaniere so langsam wie die Sonne. Ich inspiziere meine Umgebung. Hier ist eine Reklame für die Süddeutsche Zeitung. Diese Werbetafel da an der Mauer ist eine dauerhafte, also keine, die turnusmäßig ausgetauscht wird. Kein Regenwetter kann hier etwas anhaben. Das Motiv ist eine typische Seite eines der Süddeutschen, die offensichtlich die Leute vom Kauf der Zeitung überzeugen soll. Nach dem Motto, was Sie hier sehen, kriegen Sie, wenn Sie unsere Zeitung kaufen. Oben auf der Seite sieht man japanische Jugendliche, die traditionelle bayerische Trachten tragen. Niedlich. Unter den Japanern befindet sich ein politischer Artikel, ein beispielhafter Artikel, nehme ich an. Dort steht, dass Obama den Friedensprozess im Nahen Osten vorantreiben will, dass die Israelis stur sind und die Palästinenser in der Klemme stecken. Ich paffe und versuche zu verstehen, was mir diese Werbung wohl sagen will. Kaufen Sie unsere Zeitung und Sie bekommen niedliche Japaner, sture Israelis und arme Palästinenser? Nicht schlecht. Grund genug, möchte ich meinen, für mindestens ein 10-Jahres-Abonnement. Und dann fällt der Groschen. Schon wieder Juden. Ach du lieber Himmel, keine 5 Schritte kann man hier gehen ohne diese sturen Juden. Komm runter, Tuvia, flüstert eine innere Stimme. Das ist nur diese Straße, sonst ist München reizend und frei von jüdischen Obsessionen. Und so, um runterzukommen, nehme ich die nächste Querstraße. Ich kann nicht zulassen, dass sich die Juden wieder in meinen Gedanken einnisten. In dieser anderen Straße, da gibt es eine Buchhandlung. Mal sehen, was die so anbietet. Ich betrachte die Bücher im Schaufenster. Geschichte des Zionismus. Ehrlich? Ja. Ich versuche, diesen Titel zu ignorieren. Ein Einzelfall. Was gibt's noch? Das jüdische Kochbuch. Alles voll mit Juden. Warum nur? Ich habe keine Ahnung. Ich gönne mir eine weitere Zigarette, während ich darüber grüble, warum die Deutschen so besessen von den Juden sind. Nolens volens beschließe ich, den deutsch-jüdischen Beziehungen auf den Grund zu gehen. Aber wie mache ich das? Vielleicht hätte ich doch besser nach Palästina reisen sollen, wie ich es ursprünglich vorhatte, um mit den Deutschen zu sprechen, die dorthin gehen, um den Palästinensern zu helfen. Oder nach Israel, um mit den Deutschen zu sprechen, die dorthin gehen, um denen zu helfen. Moment mal. Was machen Deutsche überhaupt in diesen Gegenden? Also, wenn es die Deutschen in den Nahen Osten zieht, dann werde ich ihnen eben zu Hause auf den Pelz rücken. Wir bleiben in München im Englischen Garten. Eines aber wüsste ich zu gerne. Warum sprechen eigentlich so viele Deutsche mit mir über Juden? Steht irgendwo auf meiner Stirn geschrieben, sprich mit mir über Juden? Zugegeben, nicht nur die Deutschen können nicht von den Juden lassen. Vor nur wenigen Stunden beispielsweise musste tausende Meilen von hier Helen Thomas, eine altgediente Berichterstatterin über das Geschehen im Weißen Haus, ihren Job an den Nagel hängen, nachdem einige ältere umstrittene Bemerkungen von ihr publik geworden waren. Die Juden sollten zum Teufel nochmal aus Palästina verschwinden und nach Hause zurückkehren, womit sie ihre wahren Heimatländer meinte, zum Beispiel Polen und Deutschland. Ich bin in Deutschland. Vielleicht sollte ich mir einen Pass besorgen. Sehen Sie dort drüben auf der anderen Straßenseite in diesem meinen Heimatland, links von der verehrten Kirche, hat jemand einen Davidstern gemalt. Graffiti könnte man sagen. Ich habe viele von Ihnen in Lodz in Polen gesehen, meinem anderen Heimatland. Dort bedeutet der Davidstern, du bist ein Jude, wie in, du bist ein Dieb, du bist ein Tier. Manchmal werden die Sterne auch um eine Lesehilfe ergänzt. Schick die Juden in die Krematorien oder Juden raus. Wofür der Stern hier wohl steht? Für Werners bemalte Gesichter? Als von neuem die Sonne über dem Münchner Himmel aufgeht, sitze ich im Englischen Garten. Ich schlürfe meinen frischen Kaffee und lausche den Bäumen. Ein sanftes Lüftchen weht, sagt Nein, fordert ein Plakat nicht weit von mir, sagt Nein zum totalen Rauchverbot. Rauchen verboten, lautete die Anweisung in Dachau. Bald füllt sich der Englische Garten mit Kindern und Teenagern. Jetzt gibt es hier mehr Jugendliche als Bäume und überall Radfahrer, die aber nett sind, nicht wie die in Hamburg. Hier sind sie nicht militant, sondern freundliche Menschen. Sie leben und lassen leben. Ich zünde mir eine Zigarette an, nippe an meinem Kaffee und betrachte die wunderschönen Jugendlichen, die viel nackte Haut zeigen, bis sich mir ein junger Mann nähert. Kann ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Fragte mich. Ja, warum nicht? Ja. Er ist Filmstudent an der Uni München, sagt er. Und da ihm als gebürtiger Bayer aufgefallen, da ich ihm als gebürtiger Bayer aufgefallen bin, würde er mich gerne für seinen Dokumentarfilm interviewen. Ich, gebürtiger Bayer, wie hat er das denn gemerkt? Ja, an der Art und Weise, wie sie aussehen, wie sie sitzen, wie sie an ihrem Frühstückskaffee nippen. Ich habe meine Reise als Jordanier begonnen und bin jetzt ein Bayer. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin Deutscher. Ich möchte vor Glück am liebsten aufspringen und es aus mir herausschreien, ich bin Deutschland. Er heißt Jonas, er hat schon einen Film gedreht und dies soll sein zweiter werden. Wovon handelte der erste Film? Dachau. Oh Gott. Nicht schon wieder. Warum Dachau? Ja, ich habe 4 Jahre lang in dem KZ gearbeitet. Hast du Töne? Warum? Weil es wichtig ist. Ist es? Ja. Warum? Hatte Ihre Familie irgendetwas damit zu tun, mit Dachau? Er guckt mich an, als hätte ich Chinesisch mit ihm gesprochen. Ich vermute, es hat einen Grund, warum die Pinakothek ihre Besucher instruiert, wie sie ihre Hände zu waschen haben. In München sind die Leute wohl ein bisschen, schwer von Begriff, aber gut. Ich stelle meine Frage anders. Wissen Sie zum Beispiel, was Ihre Großeltern während des Krieges gemacht haben? Ich meine, da Sie einen Film über die Zeit gedreht und einige Jahre in einem Konzentrationslager verbracht haben, sind Sie ja Jude. Jetzt bin ich beleidigt. Wie kann er mich, gebürtigen Bayern, einen Juden nennen? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, wegen der Art und Weise, wie Sie mich das fragen. Vermaledeite Pinakothek. Die Münchner sind gar nicht so dumm. Also, haben Sie Ihre Großeltern befragt? Ja, einmal. Einmal? Ja, einmal habe ich meine Großmutter gefragt. Einmal haben Sie Ihre Großmutter ja was gefragt? Ja, ich habe sie gefragt, wen sie 1933 gewählt hat. Und was sagte sie? Sie sagte, sie gab mir keine Antwort, sondern stellte eine Gegenfrage. Sie sagte, wen hätte ich denn wählen sollen? Die Kommunisten? Ja und? Ja, das war's. Das war alles? Ja. Sie haben keine weiteren Fragen gestellt? Na, ich war schockiert. Ich konnte nichts weiter fragen. Ich konnte nicht. Ja, so verläuft mein Morgen. Ich wollte doch nichts weiter als einen judenfreien Tag. Aber nein. Auf einem schmalen Streifen Niemandsland zwischen Ost- und West-Berlin ist ein kleiner Wohnwagenkiez entstanden. Gegründet von jungen Menschen mit einem Hang zu alternativen Lebensformen, haben diese Landbesetzer entschieden, dass ein Niemandsland ihr Land ist. Sie leben in kleinen, ziemlich primitiv wirkenden Bauten, nicht unähnlich jenen der jüdischen Siedler in den Anfangstagen der Siedlungsbewegung im Westjordanland. Und wie ihre Brüder im Nahen Osten haben auch die Menschen hier ein politisches Anliegen, nämlich ökologisch zu leben. Sie hängen nicht am Stromnetz, da sie allesamt Solaranlagen haben, die sie mit Strom versorgen. Es gibt kein fließend Wasser und sie haben bestimmte Bäume angepflanzt. Darüber hinaus pflegen sie eine gewisse Gemeinschaftskultur. Heute zum Beispiel gibt es eine Musikaufführung. Als die Darbietung beendet ist, applaudieren, welche Überraschungen die Beteiligten. Was sind das für Wesen? Franziska oder kurz Franzi ist eine große Blonde mit einem Dauerlächeln. Ihr Vater, erzählt sie mir, ist Philosoph und Psychologe. Ihre Mutter arbeitet in der Pharmaindustrie. Arm sieht diese Frau nicht gerade aus. Trotzdem hat sie sich entschlossen, mietfrei zu wohnen. Nehmen Sie ab und zu mal eine Dusche? Ja. Und wo? In einem Schwimmbad, nicht weit von hier. Jedes Mal, wenn Sie duschen wollen, gehen Sie ins Schwimmbad? Ach, die Leute hier in der Gegend kennen mich schon. Wenn Sie sehen, dass ich mit einem Handtuch unterwegs bin, laden Sie mich auch mal zu sich nach Hause ein. Wie sind Sie hierher gekommen? Ich meine, könnte ich auch mitmachen und einziehen? Ich habe mit dieser Gemeinschaft gearbeitet und für anderthalb Jahre ausgeholfen, bevor ich eingezogen bin. Gibt es hier eine gesellschaftliche Struktur, eine Art Boss? Derjenige von uns, der am längsten hier ist, hat das letzte Wort, wenn wir nicht zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen. Da haben wir es. Noch so ein Verein. Sie zeigt mir ihr Domizil. Ein Holzbau auf Rädern. Ein heimeliger Ort. Und sorgfältig konstruiert. Hat sie das selbst gebaut? Ja, sie ist Architektin. Und sie ist auch eine Anhängerin der Linken. Ich wuchs mit einem Hass auf dieses Land auf, sagt sie mir. Linksparteianhänger, wohin man schaut. Ist dieses Deutschland hier dasselbe wie das im Süden, frage ich mich. Nun, eines ist schon mal sicher. Die trinken hier mehr oder weniger wie die Bayern. Man sieht es an der Menge leerer Bierflaschen zwischen den Wohnwagen. Es gibt aber noch weitere Gemeinsamkeiten. Die Studenten, die ich in München traf, wollten kostenlose Hochschulbildung. Diese Siedler hier wollen kostenlose Unterkünfte. Was ich bisher weiß, ist mithin Folgendes. Fordere freies Wohnen und freie Bildung. Trinke kistenweise Bier. Sei Mitglied in irgendeinem Verein. Sei politisch korrekt. Verurteile Israel. Iss Bio. Sei pünktlich. Begehre deines nächsten iPad. Brülle Deutschland oder sei für Nordkorea. Kümmere dich entweder nicht darum, was deine Familie während des Kriegs gemacht hat, oder bezeichne dich als jüdisch. Sei sehr sauber oder sehr verdreckt. Nimm an der einen oder anderen Demonstration teil. Diskutiere jedes Detail jeder Frage, bis deinem Gegenüber der Schädel brummt. Und du bist ein Deutscher. Duisburg. Im Zug frage ich mich, was ich in Duisburg-Marxloh gesehen habe. Ich traf auf Stolz unter den Türken. Großen Stolz. Aber auch auf viel Hass. Ich bewundere ihr Rückgrat, ihre Leidenschaft, ihr Engagement und ihre Herzenswärme. Ihr unsinniger Hass, aber ihre grenzenlose Judenverhöhnung und die Leichtigkeit, mit der ihre Gemeinschaft sich dem Fanatismus an den Hals wirft, widern mich an. Tut mir leid. Und dann sind da noch die Deutschen. Was sie beschützen, ist nicht der Koran oder der Islam, da sie von beidem keine Ahnung haben, sondern die Art von Islam, die in ihrer Gesellschaft vorherrscht. Hier sind Deutsche, die die Schande, die Judenmörder von gestern zu sein, dadurch auslöschen wollen, dass sie sich mit den Judenhassern von heute zusammentun. Diese Deutschen haben keinen Rückgrat, keinen Stolz, keine Ahnung und nur sehr wenig Menschlichkeit. Tausendmal am Tag sagen sie Peace and Love, ohne es wirklich zu meinen. Mit zwei Fingern machen sie das Friedenszeichen, ihre Herzen aber singen Sieg Heil. Ich kann die Deutschen nicht lieben. Ihre Maskeraden, ihre endlosen Diskussionen, ihre andauernden Predigten, ihren unausgesprochenen oder ausdrücklichen Judenhass, ihren Mangel an Rückgrat, ihre Akkuratesse, ihren versteckten Rassismus, ihr ständiges Bedürfnis, geliebt und beglückwünscht zu werden und ihre vorgebliche Rechtschaffenheit. Und am schlimmsten? Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich wie ein Jude. Und das ist ein schreckliches Gefühl.